Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe große Kinder. Schön, heute Gottesdienst zu haben. Und wir beginnen heute mit der Gebetswoche, mit der Gebetslesung. Erlaubt mir das heute ein bisschen anders zu machen. Das heißt, wir werden natürlich auf die Lesung eingehen. Und wir werden auch einige Gedanken aus der Lesung so vorlesen. Aber ich möchte das heute so gestalten, dass wir zuerst kurz auf uns auf das besinnen, was am großen Versöhnungstag immer passiert ist. Und der Gedanke des Versöhnungstages ist irgendwo in der Gebetswoche verwurzelt. Das ist so eine ganz alte Tradition unserer Freikirche, wo man gesagt hat, es ist doch schön, dass man dann so am Ende des Jahres noch einmal als Gemeinde zusammenkommt und dass man als Gemeinde ins Gebet geht, dass man miteinander sich versöhnt, dass man mit Gott sich versöhnt, dass man wieder ins Reine miteinander und mit Gott kommt. Das ist so der Hintergedanke der Gebetswoche. Und an sich ist das eine sehr gute Tradition. Manchmal wird sie ganz formal durchgeführt, das kommt auch vor. Aber wenn wir versuchen, das lebendig zu gestalten, wenn wir nicht nur die Form jetzt sehen, naja, jetzt ist die Gebetswoche, jetzt müssen wir das machen, geht ja nicht anders, sondern wir versuchen wirklich zu Gott zu kommen, dann werden wir merken, dass es ein Segen ist für jeden von uns, dass wir näher zueinander kommen, dass wir näher zu Gott kommen. Und so ein Gottesdienst wie heute ist ja ein Geschehen Gottes an uns Menschen, an seine Kinder, denn er dient uns, nicht wir dienen ihm, sondern er dient uns, um uns zu unterstützen, zu ermutigen, unseren Glauben zu stärken. Das ist der Sinn des Gottesdienstes, deswegen kommen wir ja auch zusammen. Und am letzten Sabbat haben wir in der Betrachtung gelernt, dass der Hohepriester, bevor die Zeremonie begann, bevor diese zwei Ziegenböcke vorgestellt worden sind, das losgeworfen ist und ein wurde dann geopfert, bevor er das gemacht hat, wurde auch so ein Bekenntnis abgelegt. Ganz laut wurde das vorgelesen. Und das, der Hintergrund ist einfach, also einmal, dass man den Psalm 119 genommen hat, und der Psalm 119 ist so konzipiert, dass die erste Texte 1 bis 8 beginnen mit dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets. Die zweiten 8 Verse mit dem zweiten Buchstaben. Und so 176 Verse. Das hebräische Alphabet hat 22 Buchstaben. Und dann auf diesem Hintergrund hat man dann auch so ein Bekenntnis gemacht. Erster Buchstabe, zweiter Buchstabe, dritt und so weiter. Und das hat man dann immer wieder vorgelesen. Das haben die Verantwortlichen in der Betrachtung auch so gemacht und haben das auch so vorgestellt. Natürlich haben sie jetzt die deutsche Sprache genommen, das deutsche Alphabet. Und ich glaube, es lohnt sich, wenn wir uns noch einmal das anschauen, wenn wir nochmal das lesen, überlegen, nachdenken, und dann werden wir ein Lied singen und werden dann noch eine Gebetsgemeinschaft haben. Ich hoffe, das klappt jetzt mit der Präsentation. Ja? Und ich werde so einen Satz nach dem anderen vorlesen. Lasst uns darüber nachdenken. Es geht aber nicht darum, dass wir jetzt uns auf das Fehlverhalten, unser Fehlverhalten konzentrieren. Es geht darum, dass wir ins Reine mit Gott kommen. Arrogant waren wir. boshaft, charakterlos. Diebstahl haben wir begangen, eingeschmeichelt und frevelhaft gehandelt, getötet. Hartnäckig sind wir gewesen. Irregeführt haben wir andere. Jede Vorsicht im Reden über andere haben wir unterlassen. Kaltherzig waren wir. Lügen haben wir erdichtet, Macht missbraucht. Not anderer übersehen. Obhut Gottes haben wir verachtet. Prestigegedanken haben uns geleitet. Qualen haben wir anderen zugefügt. Ratschläge haben wir erteilt, die schlecht waren. Schuldig machten wir uns. Treulos sind wir gewesen. Ungehorsam gegen Gott waren wir. Verfehlt haben wir uns. Weisungen Gottes beachten wir nicht. Beachteten wir nicht. X-beliebige Wünsche haben wir in sie hineingelesen. Zerstörerisch war unser Verhalten. Lasst uns einen Augenblick stille sein. Ich lade euch ein, dass wir jetzt gemeinsam das Lied 114 singen aus der Quelle. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Ich möchte euch einladen zu einer Gebetsgemeinschaft und wenn jemand es tun will, in einem Satz Gott zu sagen, was so ihn quält, was er loswerden will, was er abgeben will, diese Last, die ihn so erdrückt, einfach Gott abgeben. Lasst uns das vielleicht in einem oder in zwei Sätzen sagen und ich lade euch ein, jetzt dazu aufzustehen. Ja, unser Gott, wir sind da, wir stehen vor dir. Wir wollen dir alles abgeben, was sich so aufgestaut hat, damit du uns befreien kannst. Du hast es am Kreuz gemacht, Herr. Aber du hast auch gesagt, wenn irgendwas im Leben, in unserem Leben schiefgegangen ist und wir Mist gebaut haben, dürfen wir immer zu dir kommen. Und so kommen wir zu dir als deine Gemeinde hier und danken dir, Herr, dass wir alles dir abgeben dürfen. Vergib uns und heile uns. Im Namen Jesu. Amen. Es geht um die Bergpredigt und ich möchte einfach so eine kleine Einführung machen, was die Bergpredigt betrifft. Ihr habt es selbstverständlich gemerkt, als ihr die Evangelien gelesen habt, dass die ausführliche Darstellung Matthäus gemacht hat. Das erste Evangelium hat Markus geschrieben und er war unterwegs mit Petrus. Petrus erzählte ihm seine Erfahrungen, die er mit Jesus Christus gemacht hat, was Jesus gepredigt hat und so weiter. Und er hat das dann niedergeschrieben. Interessant ist, dass dieser Markus, er war unterwegs mit Paulus, mit Barnabas, hat er dann Angst bekommen und ist dann zurückgeblieben und Paulus wollte ihn das zweite Mal nicht mitnehmen auf die zweite Missionsreise. Dadurch entstand ein Streit zwischen Barnabas und Paulus, die haben sich getrennt und Barnabas nahm dann Markus und die beiden sind dann zusammengegangen und irgendwann ist Markus mit Petrus unterwegs gewesen und hat eben dann durch den Einfluss des Heiligen Geistes das Evangelium geschrieben, das erste Evangelium. Und das hat die anderen dann so angesteckt, so wie Matthäus, er hat das zweite Evangelium geschrieben und dann Lukas und etwas später dann nochmal Johannes. Aber ihr habt gemerkt, Matthäus hat diese ausführlichere Darstellung der Bergpredigt. Das hängt damit zusammen, weil Markus dem Leserkreis geschrieben hat, die so in Rom waren, die die lateinische Sprache gesprochen haben, die Griechisch gesprochen haben. Das war ein anderer Leserkreis. Matthäus hat mehr den jüdischen Christen geschrieben, ja, und deswegen die Bergpredigt so ausführlich. Aber interessant ist, und die Geschichte sagt uns, dass Matthäus-Evangelium mehr im Gottesdienst vorgelesen wurde, und zwar, weil die Bergpredigt so ausführlich dargestellt worden ist. Das ist so der Hintergrund. Und es ist interessant, als die Leute damals zu Jesus kamen und Jesus diese Predigt gehalten hat, wir müssen uns vorstellen, wie sie sich vorher gefühlt haben und was mit ihnen danach passiert ist, mit welchen Gefühlen, mit welchen Gedanken sie dann nach Hause gegangen sind. Um das besser zu verstehen, möchte ich euch eine Erfahrung erzählen aus meinem Leben. Und zwar in Usbekistan, in Taschkent, war ich tätig, auch in der Bibelgesellschaft, und wir sind einmal im Jahr zusammengekommen. Das war so eine Sitzung, die dauerte den ganzen Tag, eine Tagung. Und an diesem Morgen, als ich dahin fahren wollte, ist der Präsident von Usbekistan, Islam Karimov, irgendwie war er entweder jetzt angekommen oder wollte wegfliegen, und alle Straßen waren gesperrt. Und ich kam dadurch 15 Minuten zu spät zu dieser Sitzung. Da waren Vertreter der Baptistengemeinde, Pfingstgemeinde, russisch-orthodoxen Kirche, evangelischen Kirche und so weiter. So, zum Glück hatte ich nicht den Vorsitz an diesem Tag, aber 15 Minuten zu spät zu kommen, das war schon peinlich. Und mir ging es auch nicht so gut, und ich dachte jetzt, ich stand vor der Tür und dachte, hä, sollst du reingehen, sollst du nach Hause fahren? Aber dann habe ich mich überwunden, habe noch gebetet, Gott segne mich, und dann bin ich reingegangen. Und dann habe ich eine ganz nette Begrüßung erlebt, der russisch-orthodoxe Priester, er hatte den Vorsitz, und dann sagte er zu mir, als ich in der Tür erschien, sagte er zu mir, Herr Geibel, so können Sie auch in das Himmelreich zu spät kommen. Und in diesem Augenblick, und diesen Augenblick vergesse ich nie in meinem Leben, was Gott da gemacht hat, was der Heilige Geist mir eingegeben hat in diesem Augenblick. Wo du da stehst, du bist blamiert, du bist niedergeschlagen. Natürlich hast du irgendwo Schuldgefühl, obwohl du nicht schuld bist, ja, aber irgendwie geht es einem schlecht, und da hat Gott mir einen Text eingegeben in diesem Augenblick, und der ist mir so ans Herz dann gewachsen, und ich sagte dann zu der ganzen Gesellschaft, es waren etwa 20 Leute waren da, und ich sagte, aber es steht auch geschrieben, und das hat Jesus gesagt, dass die Letzten die Ersten sein werden. Und dann haben alle gelacht, und mit diesem russisch-orthodoxen Priester sind wir dann noch Freunde geworden, weil wir waren irgendwie so auf einem Niveau, wir hatten so die Entscheidungen in eine Richtung gesehen und so weiter. Naja, und das, warum erzähle ich euch das? Wir lesen, auch hier hat Ted Wilson geschrieben, dass viele Menschen an diesem Tag gekommen sind. Und natürlich, Jesus war jetzt bekannt, und jeder wollte jetzt hören, was sagt Jesus? Was wird er predigen? Was wird er uns erzählen? Welche Bilder wird er uns darstellen? Und alle waren gespannt, denn sie sind ja gekommen mit den Vorstellungen, mit die sie hatten mit den Vorstellungen, die sie von Kindheit an aufgenommen haben. Und das war so fest drin. Und viele von ihnen, das waren arme Menschen, die vielleicht keine Voraussetzung hatten für das Reich, für das Leben im Reich Gottes. Aber die sind gekommen, die hatten Sehnsucht nach Erlösung, die hatten Sehnsucht nach Vergebung und so weiter. Und dann beginnt Jesus diese Bergpredigt und er sagt Dinge, die unverständlich waren damals für diese Welt, für die Menschen, für die Vorstellungen, die sie hatten. Und er sagt Dinge und stellt absolut alles auf den Kopf. Absolut alles. Das Denken der Menschen, die Vorstellungen, die sie hatten, stellt er auf den Kopf. Und alle haben damals gedacht, ja, die Pharisäer, die Erfolgreichen, die reichen Menschen überhaupt, die kommen in das Himmelreich, die sind von Gott gesegnet worden. Alle anderen, Kranken, Armen, wer auch immer, die sind verdammt, verflucht von Gott, ja, die haben dann keine Chance. Und jetzt kommt Jesus und sagt Worte wie zum Beispiel, selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihre ist das Himmelreich. Arm, geistlich, kannst nicht vorweisen, keine guten Werke, nichts, absolut nichts. Aber auf einmal, hey, du hast eine Chance, du bekommst das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen. Alle, die da Leid getragen haben, die sind nicht von Gott gesegnet. So hat man damals gepredigt. Und jetzt sagt Jesus, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungern und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und so weiter erzählt Jesus und sagt Dinge in seiner Predigt, die ein Schock war für alle. Und er erzählt dann weiter und ich nenne jetzt nur einige Beispiele. Und zwar die Leute, die das gehört haben, sie haben auf einmal Folgendes verstanden und schön, dass wir das heute haben. Das ist doch der zweite Mose, von dem der erste Mose geweissagt hat. Gott wird euch einen Propheten senden. Und da ist dieser Prophet, denn dieser Prophet sagt, ihr habt gelesen, ihr habt gehört, ich aber sage euch, wer ist hier? Hier ist selbst Gott und er redet zu den Menschen, er spricht sie an und er gibt ihnen Mut und ermutigt sie und sagt, Leute, ihr habt die Chance, ihr habt die Gelegenheit, ihr werdet das Reich Gottes bekommen, wenn ihr verfolgt werdet oder sonst noch was passiert. Und alle anderen, die wohl das Recht ergattert haben, in das Reich Gottes zu kommen, die standen auf einmal in der zweiten Reihe. Das war so unverständlich für alle. Und die Mitte der Bergpredigt ist das Vaterunser. Und da sagt Jesus, nicht du Mensch stehst im Mittelpunkt, sondern Gott steht im Mittelpunkt. Geheiligt werde welcher Name? Gottes Name. Wessen Wille soll geschehen? Gottes Wille. Welches Reich soll kommen? Mein Reich? Nein, sagt Jesus, das Reich Gottes soll kommen. Das tägliche Brot gib uns heute. Heute. Leute, denkt nicht an morgen, an übermorgen. Denkt an heute, dass Gott es euch gibt. Und führe uns nicht in Versuchung, dass wir irgendwie aus eigener Kraft etwas tun. Sondern erlöse uns von diesen Gedanken, von diesem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und die Menschen hören und denken, was ist jetzt passiert? Vorher ging es ihnen genauso wie mir. Die waren verunsichert. Sie haben gedacht, soll ich da hingehen oder nicht? Aber jetzt sagt Gott, er spricht zu ihnen, er ist zu ihnen gekommen. Er war ganz nahe und er sagt, euch gehört das Reich Gottes, euch, ihr Armen, die ihr keine Gerechtigkeit habt, die ihr nichts vorweisen könnt. Euch gehört das Reich Gottes. Das war ein Schock. Und die sind dann nach Hause gegangen und haben gesagt, ich fühle mich wohl, ich fühle mich gut. Mir geht es jetzt gut. Ich bin ermutigt worden, weiter zu glauben, Gott nachzufolgen. Das hat sie so gestärkt im Glauben. Die haben genau das erlebt, dieses Gefühl, als ich gesagt habe, die Letzten, die werden die Ersten sein. Und das war so gut. Das war so anders. Das war Perspektive. Das war Stärkung des Glaubens, der Hoffnung. Sie sind nach Hause gegangen mit einem Gefühl, ich gehöre Gott. Ich habe die Chance, in das Reich Gottes zu kommen. Er ist zu mir gekommen. Er hat persönlich zu mir gesprochen. Das war neu. Das war ganz neu. Liebe Gemeinde, so spricht uns Gott an. Und er sagt uns, und jetzt lasst uns einige Texte aus dem ersten Johannesbrief lesen. Er sagt, wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft untereinander und das Blut Jesu, seines Sohnes, macht uns rein von aller Sünde. Vers 9. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Nicht allein aber für die unseren, sondern auch für die der ganzen Welt. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es auch. Nicht wir werden, wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, dass wir sein werden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Das habe ich euch geschrieben, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, die ihr glaubt an den Namen des Sohnes Gottes. Du hast das ewige Leben. Wir haben das ewige Leben, weil wir an Jesus Christus glauben. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den Sinn dafür gegeben hat, dass wir den Wahrhaftigen erkennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus. Dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Ich lade euch ein, das Lied 55 zu singen. Jesus, wir sehen auf dich. Deine Liebe, die will uns verändern, und in uns spiegelt sich deine Herrlichkeit. Jesus, wir sehen auf dich. Lasst uns noch einmal Gebetsgemeinschaft machen. Und zwar einfach Gott dafür danken, was er uns geschenkt hat. Für die Erfahrungen vielleicht, für seine Führung, für seine Leitung, für alles, was wir mit ihm erfahren durften, in der Gemeinde oder auch auf der Arbeit oder zu Hause. Lasst uns das wieder so in einem Satz zum Ausdruck bringen. Unser Gott, wir danken dir, dass wir Jesus Christus haben. Und weil wir Jesus Christus haben, haben wir das ewige Leben. Und wir danken dir ganz herzlich, dass du gekommen bist und dass du die Bergpredigt gesprochen hast und die Menschen damals und auch uns heute ermutigst. Damals hast du sie ermutigt und uns heute, Herr. Und du hast uns eine Perspektive geschenkt und du hast uns in deine Gemeinde gerufen, in deine Nachfolge. Es ist gut zu wissen, Herr, dass du einmal kommen wirst und wir einmal in deinem Reich sein werden. Wir danken dir, Herr, im Namen Jesu. Amen. Als Gebet lese ich den Psalm 121. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird deinen Fuß nicht gleiten lassen, und er dich behütet, schläft nicht. Siehe, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht. Der Herr behütet dich, der Herr ist dein Schatten über deiner rechten Hand, dass dich des Tages die Sonne nicht steche, noch der Mond des Nachts. Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang, von nun an bis in Ewigkeit. Amen.